Podcast von Malenki. Gib mal Kaffee.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Kaffee, dem Podcast, der alle drei Monate oder in unregelmäßigen Abständen erscheint. Heute leider aus einem sehr blöden Anlass. Ich bin offen gestanden gar nicht im Podcast-Modus. Mega viel zu tun. Bin eigentlich quasi nur auf dem Sprung von Termin zu Termin. Aber es ist die Woche was passiert, genau genommen gestern Morgen, was mich einfach dazu bewogen hat, heute wieder ans Mikrofon zu gehen und zu sagen, okay, darüber muss gesprochen werden, das muss thematisiert werden, weil mir das auch in den letzten Jahren immer wichtig war, das zu thematisieren, weil mich diese Thematik auch immer wieder auf mich zugekommen ist sozusagen und das, glaube ich, ein Thema ist, was ja einfach mehr thematisiert werden muss. Man kann das nicht überthematisieren, man kann da nicht zu viel drüber reden. Und deshalb bin auch ich heute da. Ich will reden über das Problem mit linkem Terror, mit linker Gewalt. Der aktuelle Anlass, der mich heute hier ans Mikrofon bringt, ist, dass gestern Morgen, in frühen Morgenstunden, bei Paul, man verzeiht mir die schlechte Aussprache des Nachnamens, Rehacek, wir nennen ihn jetzt einfach mal Paul R. zur Einfachheit. Er ist einem politischen Aktivisten aus dem NPD-Umfeld im Leipziger Umland. Es früh morgens an der Tür geklingelt hat und geklopft hat. Für ihn augenscheinlich die Polizei vor der Tür stand und er der Polizei geöffnet hat. Er sich auf den Boden legen musste und ihm dann mit einem Hammer die Sprunggelenke zertrümmert wurden und auf den Kopf rumgehauen wurde. Er mit Pfefferspray vollgesprüht wurden und dann gibt es verschiedene Medienberichte, die Wohnung wohl noch nach Datenträgern durchsucht wurde und die in Anführungsstrichen Polizisten weg waren. Spätestens in dem Moment, wo er mit einem Hammer die Sprunggelenke zertrümmert bekommen hat, was für ihn als angehenden Fahrlehrer nicht nur den Schock in dem Moment bedeutet, sondern eben halt auch ein berufliches Aus riskiert, weil du dann halt kein Fahrlehrer mehr sein kannst, wenn du nicht mehr richtig Auto fahren kannst, wenn deine Füße sozusagen nicht mehr funktionieren. Spätestens in dem Moment, als dies passiert ist, muss ihm natürlich auch dann klar gewesen sein, dass da gar keine Polizei vor seiner Tür gestanden hat, sondern ja, Linksterroristen, die sich unter dem Deckmantel "Wir sind Polizei" Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafft haben, Zutritt zu seiner Wohnung verschafft haben, um ihn dann dort zu quälen und zu massakrieren. Und das ist ein Fall, der selbst für Leipziger Verhältnisse eine neue Qualität aufweist, der auch bundesweit eine ganz neue Qualität aufweist und der auf jeden Fall besprochen werden muss. Und ich werde später nochmal drauf eingehen. Ich selber habe mit der NPD nichts zu tun. Ich kenne auch den Paul jetzt nicht und habe mit ihm noch keine, ich habe halt keine persönliche Bindung zu ihm, auch wenn er hier aus dem Leipziger Umland kommen sozusagen. Das Fall hat sich ja übrig in Eilenburg, das ist so circa, ich würde sagen, 20, 30 Kilometer weg von der Stadt. Ist also eine kleine Vorstadt, eigentlich relativ ruhig und eigentlich, sage ich mal, eher so, ich will nicht sagen reaktionär geprägt, aber es ist halt eine ganz klassische sächsische Kleinstadt. Und auch wenn ich mit ihm persönlich nichts zu tun habe und auch wenn ich vielleicht einige politische Standpunkte von ihm einfach so nicht teilen kann und nicht gut finde, ist das ein Punkt, der hier völlig egal ist. Ja, wir sind mittlerweile in der Bundesrepublik ja an einem Ort, wo man sagen muss, es ist für einige politische Funktionäre oder Menschen, die sich im politischen Bereich engagieren und mitmischen, dann ein Problem zu sagen, ey, guck mal, was hier passiert ist, wenn das Opfer aus der falschen Position sozusagen oder in der falschen Ecke steht, in Anführungsstrichen. Und das empfinde ich als Krampf. Man muss darüber sprechen können, wenn Gewalt passiert, wenn Unrecht passiert, egal wem dieses Unrecht passiert und völlig egal, was diese Person selber für Punkte vertritt oder sowas. Also es kann niemals ganz konkret auch an, sage ich mal, in Anführungsstrichen das eigene Lager gerichtet. Nur weil er jetzt halt ein Funktionsträger bei der NPD war, ist das Unrecht, was ihm passiert, nicht weniger Unrecht und trotzdem muss es natürlich thematisiert werden. Und das ist, wie gesagt, eine Sache, die mich einfach bewogen hat, jetzt wieder darüber zu sprechen, weil es eine neue Qualität hat. Wer meine Videos früher geschaut hat, wer auch die Podcasts hier gehört hat, hat das vielleicht auch immer schon mal mitgekriegt, dass ich mit linksextremem Terror oder mit linker Gewalt immer schon mal auch Berührungspunkte hatte. Also wir sind eine Imkerei abgefackelt, wir sind irgendwie drei Autos schon abgefackelt wurden, Autoscheiben zerschlagen wurden, all solche Sachen. Bin auch schon mehrmals versucht worden zu über- oder wurde überfallen, aber bin zum Glück immer relativ glimpflich weggekommen. Also ich hatte immer schon Berührungspunkte mit dem politischen Aggressor von links sozusagen und habe mich deshalb auch immer schon relativ viel damit beschäftigt. Und es ist was anderes, wenn ein Auto mal brennt oder wenn, wie soll ich sagen, eine Scheibe kaputt gemacht wird oder irgendwas beschmiert wird oder sowas, sind alles nervige Sachen. Aber es ist natürlich eine andere Täterqualität und eine andere Dimension einfach von politischer Auseinandersetzung, wenn bewusst Mordanschläge gemacht werden und bewusst auch die Tötung von Menschen in Kauf genommen wird. Und das ist der Stand, den wir meiner Meinung nach nicht erst mit der gestrigen Tat in Eilenburg, sondern eben schon seit längerem erreicht haben. Also werden wir dann auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Der Verfassungsschutz sagt jetzt halt, dass schwere Körperverletzungen der Opfer bis hin zum möglichen Tod billigend in Kauf genommen werden. Stand Juni 2020, der Verfassungsschutz über Linksextreme im Umgang mit ihren politischen Gegnern. Und ich glaube, dass das nicht erst seit letzten Sommer sozusagen der Fall ist, dass Linke ganz bewusst Todesfälle im Zuge ihrer Handlungen in Kauf nehmen, sondern dass es spätestens mit dem Fall Frank Magnitz schon klar gewesen sein müsste. Ich habe das mal in einem Video erwähnt, da gab es bei mir einen Brandanschlag, mein Auto damals angezündet wurden und zwei Tage vorher oder drei Tage vorher ist Frank Magnitz überfallen worden. Der ist also nochmal zum Hintergrund für den Fall, ihr könnt das auch alles googeln, als Bundestagsabgeordneter für die AfD und ist Anfang 2019 überfallen worden auf offener Straße. Ich glaube, er war auf dem Rückweg von einer Theatervorstellung und ist in einer dunklen Gasse sozusagen von drei Tätern hinterrücks attackiert worden, zu Boden geprügelt worden und mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Ist ein älterer Mann, der halt aus seiner Alterskonstitution heraus und dann auch noch erschwerend aus dem Fall heraus, dass er aus dem Hinterhalt attackiert wurde, überhaupt gar keine Gegenwehr leisten konnte und eben halt ja feig niedergeprügelt wurde. Und spätestens da war für mich persönlich klar, okay, der politische Gegner, Linksextreme, Terroristen nehmen ganz bewusst in Kauf, dass durch ihre Angriffe Menschen auch sterben. Und bestätigt hat sich das Ganze dann nochmal für mich als Andreas Ziegler im Mai letzten Jahres. Ich habe auch das in den sozialen Medien, wer mir bei Telegram folgt oder Twitter folgt, immer thematisiert, war mit dem Fall Andreas Ziegler für mich da nochmal die Bestätigung da, okay, es geht hier nicht darum, jemandem das Auto kaputt zu machen oder jemanden so ein bisschen das Leben schwer zu machen, sondern es geht ganz bewusst darum, menschliche Existenzen zu vernichten. Und wenn dabei jemand stirbt, dann nimmt die linke Szene das in Kauf. Der Fall Andreas Ziegler, kurz umrissen, es war eine Corona-Demo in Stuttgart im Mai letzten Jahres und Andreas Ziegler war halt einer von den Demonstranten, die sich im Vorfeld der Demo sozusagen ja, auf dem Weg zur Demo gemacht haben und da einer größeren Antifa-Gruppe ja, über den Weg gelaufen sind sozusagen und diese Gruppe hat mit Schlagringen und Stöcken Andreas Ziegler, seine kleine Gruppe, so schwer malträtiert mit brutalsten Mitteln, dass Andreas Ziegler mehrere Wochen im Koma lag. Das Zentrum Automobil, die Gewerkschaft, in der Andreas Ziegler sich engagiert hat, hat darüber auch wirklich ein sehr breites Dokumentationsspektrum abgeliefert, also Berichte und hat das Ganze sozusagen mit der Kamera verfolgt. Das ist sehr sehenswert. Solltet ihr unbedingt bei YouTube auschecken, wie Andreas Ziegler den Weg aus dem Koma zurückgefunden hat. Und das ist auch wieder so ein Fall, Andreas Ziegler ist, ich würde schätzen, Mitte 50 und wird halt schonungslos auf der Straße niedergemäht von, ja, Schlägertrupps, die halt mit Schlagringen auf seinem Kopf einhämmern und ihm ist vor Ort wohl, da sind die Pressemeldungen halt auch unterschiedlichst, aber das ist so der Stand, mein letzter Stand, Informationsstand dazu, ist ihm eine Schreckschussknarre, Schreckschusspistole auf den Kopf gehalten wurden und abgedrückt wurden. Und wenn das passiert, nimmst du damit in Kauf. Jeder, der schon mal eine Schreckschusspistole in der Hand gehabt hat, weiß, was da für ein Druck tatsächlich rauskommt und was da eigentlich passiert, dass, wenn du sowas tust, du in Kauf nimmst, dass der Mensch, dem du das gerade an den Kopf hältst, dabei stirbt. Ja, und einen traurigen Höhepunkt auf bundesweiter Ebene nimmt dann eben halt der Paul Rehacek oder Paul R. ein, der im Zuge dieser Gewalt vielleicht, das ist ja alles noch ganz frisch, nie wieder arbeiten gehen kann, für den seelisches Traumata auf jeden Fall da bleiben wird, weil er halt einer List zum Opfer gefallen ist in seinen eigenen Räumlichkeiten und in seiner eigenen Wohnung. Junger Familienvater, also das ist so das, was ich aus den Presse sagt, entnehmen kann. Und es auf jeden Fall für ihn natürlich jetzt sehr schwere Monate werden. Und man sich vielleicht auch, je nachdem, das war in beiden Fällen bisher, sowohl Frank Magnitz als auch Andreas Ziegler, auch immer nur eine Glückssache, vielleicht aber auch nie wieder erholt. Ja, weil es natürlich passieren kann, dass mit einem schweren Sturz oder mit einer schweren Kopfverletzung auch einhergeht, dass du halt dauerhaft behindert bist. Und das eine Sache ist, die 1% hat dazu auch ganz gute Recherchen veröffentlicht, geht auch alles gerade sehr durch die Decke und wird darüber gesprochen, dass halt Linke sich dann mit Shirts hinstellen, mit wo drauf steht, Nazis behindert schlagen. So. Wo ganz klar gesagt wird, okay, in welche Richtung soll das gehen, wo soll sich das hinentwickeln und was nehmen wir halt in Kauf zu tun. Ja? Und worum es mir eigentlich ganz besonders geht, neben diesem darüber sprechen und dieses Bewusstsein schaffen, was der politische Gegner will, ist darüber zu sprechen, wie sich sowas entwickeln kann. Und ich bin kein Soziologe und ich bin auch kein, Sozialwissenschaftler oder was auch immer. Ich kann das also nicht alles wissenschaftlich begründen, aber natürlich stelle ich mir auch die Frage, wie kann es passieren oder was kann Menschen dazu treiben, die ein politisches Ziel haben, was politisch zu verbessern, ja? Und das würde ich auch eigentlich manchen Leuten auf der Linken zusprechen, dass sie Ziel haben oder dass sie als Ziel haben, eine Situation zu verbessern. Wie kann ich so weit gehen oder denken, dass ich das mit Gewalt durchsetzen kann oder dass ich mit Gewalt diesem Ziel näher komme? Und ich glaube, und das ist ein Prozess, den ich auf der politischen Linken immer versuche, für mich so zu analysieren, dass es ein sehr vielschichtiger Prozess ist, der durch mehrere Rückkopplungsprozesse sozusagen auch ermöglicht wird. Also als Beispiel möchte ich dann so ein bisschen die Leipziger Geschichte mit anbringen, weil in Leipzig wir halt immer wieder Fälle von schwersten Gewalttaten haben, von schwersten Problemen mit Linksextremismus. Und wenn du das Problem Linksextremismus in irgendeiner deutschen Tageszeitung liest oder davon liest, was selten passiert, dann steht meistens im ersten oder zweiten Absatz irgendwo Leipzig. Und bei uns gibt es diese Spirale schon seit langem. Wir haben 2016 beispielsweise schon einen Fall gehabt, wo auch bei einem, ich glaube auch einem NPD-Funktionär in die Wohnung gegangen wurde und alles mit Teer besprüht wurde, sodass die Wohnung halt unbrauchbar war. Wir haben Fälle gehabt, wo von Immobilienfirmen Baukräne angezündet wurden, weil diese Firma ja sozusagen die Juppisierung und die Gentrifizierung von linken Szenevierteln sozusagen vorantreibt, wo Mitarbeiterinnen von dieser Immobilienfirma nach Feierabend zu Hause an der Tür überfallen wurden, ins Gesicht geschlagen wurden in ihrer eigenen Wohnung, wo diese Eskalationsstufe immer schon weiter hochgetrieben wurde. Auch der Fall um Lina E., das ist eine junge Studentin gewesen, die ursprünglich, glaube ich, aus, ja, ich weiß gar nicht, Kassel oder Köln kam, auf jeden Fall aus Westdeutschland kam, hier nach Leipzig gekommen ist an die Uni, beziehungsweise, ich glaube, in Halle hat sie studiert, hat dann aber hier in Leipzig gelebt, auf jeden Fall sich hier radikalisiert hat und dann mit 25 Jahren so weit war, zu sagen, ich gehe für meine linksextremen Ziele, bilde ich sozusagen eine Terrorzelle und fahre mit Leuten nach Eisenach, um dort einen Wirt nachts mit Pfefferspray voll zu sprühen und dann, wenn er eben halt nichts mehr sieht, mit Hammer und Radkreuzen auf ihn einzuhämmern und gehe damit diesen Schritt und sage, ich nehme in Kauf, ihn zu töten. Und das war für mich nochmal so ein Fall, wo ich schon überlegt habe, das ist, wie soll ich denn sagen, kam so natürlich so ein gewisses Interesse auf. Ja. Wie macht es die linke Szene, wie machen es linke Ideologen möglich, dass ein 25-jähriges Mädel, was studiert, also ich sag mal so, auch einen gewissen Intelligenzstand hat, dazu bereit erklärt, einen Mord in Kauf zu nehmen. Also dafür brauchst du natürlich, also dir eine Ideologie oder einen Fanatismus muss sehr, sehr stark sein, damit du das hinbekommst, dass du halt einen jungen, intelligenten Menschen und dann auch noch ein Mädel zu sowas bringst. Und ich erkläre mir das halt immer mit einem gewissen, wie mit einer Art geistiger Krankheit. Also jetzt kommen wir wieder auf das Beispiel in Leipzig so ein bisschen zu sprechen. Es gibt hier ein Viertel, das heißt Stötteritz, ist eigentlich eine Mischung aus gut bürgerlichem Viertel und Arbeiterviertel. Du hast also den Lehrer da wohnen, du hast aber auch traditionell den Handwerker da wohnen, der halt, naja, ich sag mal so, dann 15 Uhr nach Feierabend halt vorne am Kiosk sein Bier trinkt. Kein asoziales Viertel, kein besonders armes Viertel, aber auch kein Yuppie-Viertel, also nicht mega reich und Bobo, sondern so ein normales Mittelklasse-Viertel. Und in Stötteritz haben schon immer hier für Leipziger Verhältnisse eher Anhänger von einem rechten Fußballverein oder einem Fußballverein mit einer rechtskonnotierten Fußballszene gewohnt. Und das war halt Lokviertel sozusagen. Da hing halt Lokaufkleber und auch mal vielleicht eine kleine Lok-Graffiti-Schmiererei oder sowas. Aber war eher immer ein, war halt kein linksliberales Viertel, sondern ein ganz normales Stück Sachsen sozusagen. Ein ganz normales sächsisches Viertel sozusagen. Und für mich war die Entwicklung interessant, weil ich in diesem Viertel viel Zeit meiner Jugend sozusagen verbracht habe und da unterwegs war, Freunde von mir da gewohnt haben, als im Sommer letzten Jahres im MDR ein Bericht kam über den Nazi-Kiez Stötteritz. Und da sind, war dann halt ganz, ganz dramatisch gemacht mit dunkler Musik, haben sie dann halt erzählt, okay, hier gibt es Nazi-Aufkleber und hier gibt es auch irgendwie Nazi-Graffitis, die irgendwo ein bisschen sind, so haben sie dann so komische Schmierereien gezeigt und hier gibt es auch irgendwie so Säufer, die auch irgendwo auf ihrer Facebook-Seite irgendwas von Thor Steiner haben irgendwie so und das ist schon, komisch eigentlich, das sind jetzt in der linken Hochburg Leipzig, in Stötteritz, dem Viertel, wo du irgendwie schon seit 10, 15 Jahren unterwegs bist, jetzt hier plötzlich irgendwie das Vierte Reich ausbricht. Krass, was der MDR da sozusagen so berichtet und sich auch herbeifantasiert. Da haben sie dann einen linken Szenefotografen befragt und ja, was passiert in Stötteritz? Und der hat dann riesig was herbeischwadroniert von der rechten Gefahr und so. Und das lief aber so ein bisschen konträr zu den Erfahrungen, die ich gemacht hatte, wenn ich durch Stötteritz gefahren bin oder in Stötteritz unterwegs war. Und dann gesehen habe, okay, warte mal, hier kommen jetzt überall Antifa-Graffitis eigentlich, du siehst hier überall an der Wand 161, du siehst immer mehr Aufkleber, du siehst, dass Loksachen übersprüht werden und so, wo man dann gesehen hat, okay, das ist anscheinend dann doch eher am Kippen und es wird eher doch halt, ja, ein typisches Leipziger Viertel, muss man fairerweise sagen, die ganze Stadt gentrifiziert sich ja und wird halt anders als noch vor 10 Jahren, also wir haben einen massiven Wandlungsprozess, wie Berlin das halt auch mal hatte, so ist halt Leipzig jetzt Kultstadt, das heißt, wir haben einen hohen Zuzug von außen und die angestammte einheimische Bevölkerung, die halt das Stadtbild geprägt hat, drum normale Sachse, wird halt Stück für Stück verdrängt. Und im Zuge dieses Prozesses ist es dann halt oft so, dass halt Studenten, die zuziehen, linke Studenten sind und dann halt Viertel eher links geprägt werden. Ja. Und im Nachgang an diesen Bericht, der mir so das bisschen das Bewusstsein dafür geschaffen hatte, für okay, anscheinend ist jetzt das Vierte Reich in Stötteritz unterwegs, habe ich dann bemerkt, wie Stück für Stück sich so Aktionsbündnisse geschlossen haben. Da gab es dann irgendwelche Vereine, die dann sagen, ja, wir wollen diese Zustände in Stötteritz auf gar keinen Fall weiter eskalieren lassen und so. Und das darf nicht sein, dass wir hier im braunen Sumpf sozusagen versinken und dann machen wir hier Stötteritz bleibt bunt. Und dann hat man auch Sticker gesehen und dann Stück für Stück immer so mit Sprühschablonen gemachte Stötteritz bleibt bunt oder Striez bleibt bunt sozusagen, so ein bisschen cool, haha, unser Stötteritz-Kiez hier bleibt bunt. Und dann Stück für Stück kamen halt auch so mehr Graffitis, Nazis, Boxen, dann über neue Häuserfassaden riesengroß gesprüht, Bonzen töten, wo man dann so wahrgenommen hat sozusagen, okay, aus diesem anfänglich so, oh nein, es gibt eine rechte Gefahr, wird Stück für Stück so ein, oh, wir halten dagegen, so Toleranz zivilgesellschaftsmäßig Widerstand, ja, mit Stötteritz bleibt bunt, wo man jetzt sagen kann, okay, ist eine Sachbeschädigung, da irgendwo was dran zu sprühen, aber geschenkt, aber das ist noch so von der Message so wie, ja, wir sind voll tolerant und daraus wird dann Bonzen töten und Nazis boxen und ich glaube, das ist ein Prozess, der ähnlich bei Lina E. auch, sie hat in ihrer Studienzeit sozusagen sich dann ganz dolle mit dem NSU beschäftigt und für mich dann sozusagen so die Erklärung, sie ist von einem lieben Vorstadtmädel so nach dem Motto zu einer Studentin geworden, die von einer rechten Gefahr irgendwie Angst hatte und sich in diesem Kreis dann sozialisiert hat und irgendwie was Gutes wollte sozusagen und rechten Terror abwehren wollte oder den braunen Sumpf abwehren wollte und von da war der Schritt dann nicht weit zu, ich nehme einen Hammer und hau jemanden in der Nacht auf offener Straße auf den Kopf. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was halt immer wieder passiert und oder was, wie ich mir das halt erkläre und was in gewisser Weise dann auch Schule macht, weil natürlich diese Prozesse, dass du halt dieses, eine Mischung aus, das geht ja schon in der Schule los, du hast so einen gewissen Schuldkomplex, ja, das war ja auch schon vor Black Lives Matter, war das ja ein großes Thema, dass man sozusagen immer gesagt hat, okay, der Faschismus und die Deutschen und du bist ja auch ein Deutscher und deine Vorfahren und du bist irgendwie selber auch noch schuld daran und so. Und das ist ja so eine Sache, die immer schon in der Bundesrepublik ein Thema ist auch. Und dann haben wir natürlich eine ganze Maschinerie sozusagen an riesigen Vereinen und Institutionen, die sich sozusagen die ganze Zeit damit beschäftigen, wie wir bunter werden können, wie wir vielfältiger werden können, wie wir gegen rechts kämpfen können. Dieser Kampf gegen rechts wird ja hier in der Bundesrepublik halt auch mit über 1 Milliarde Euro subventioniert. Das heißt, da fließt richtig Kohle in diesen Kampf. Das heißt, man hat sozusagen auch eine ganze Menge an Institutionen, Parteien, Verbände, Vereine, die ein Interesse daran haben, diese rechte Gefahr aufrechtzuerhalten und Sachen, die in diesem Zuge passieren, auch lebendig zu halten. Und man muss es leider so sagen, das ist auch in vielen Publikationen und Recherchen und Berichten schon Thema gewesen, dass eben halt linke Vereine und, sag ich mal, in Anführungsstrichen bürgerliche Linke, also Linke, die halt auch Posten beziehen, also Posten haben, Ämter haben, Verantwortungsträger sind, in der Öffentlichkeit stehen, sich von diesen Gewalttaten, die passieren, egal ob das jetzt gegen politische Aktivisten ist oder ob das gegen Unternehmen ist, so wenig wie nötig, also ja, so viel wie nötig und so wenig wie möglich distanzieren. Also wenn man die in die Ecke drängt, dann ist es schon immer mal geglückt, dass man dann sagt, okay, dann sagen sie, ich finde Gewalt nicht gut. Sie sagen aber nie, ich finde linksextremen Terror nicht gut oder ich distanziere mich von dieser Gruppe und ich distanziere mich von den Menschen und ich wünsche mir, die werden eingesperrt. Das machen sie meistens nicht, sondern sie versuchen dann, so zu relativieren, zu sagen, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so toll, dass da jemand was passiert ist, aber der NSU und aber Hanau. Und dann versuchen sie irgendwie diese ganzen Fälle irgendwie runterzuspielen, wo in den Medien war, dass da rechter Terror war und so. Und das soll dann so, sage ich mal, die linke Gewalt legitimieren oder ja, salonfähig machen. Und als das Lena E., also diese Leipziger linksextreme Terroristin verhaftet wurde und medienwirksam nach, ich glaube, nach Kassel abgeführt wurde, dort in Untersuchungshaft genommen wurde, gibt es dann halt Verbände und Vereine und auch politische Funktionsträger, die sich dann einmischen und versuchen, das Ganze ja, dagegen zu sein und zu sagen, ey, das ist hier eine politische Repression, dass ihr unsere Leute einsperrt, lasst die frei. Und ja, linke Aktivisten oder linke Antifa-Gruppen machen dann halt Banner- und Bengalo-Aktionen und Politiker machen dann stellen dann Anfragen im Parlament und sowas. Und das war beispielsweise bei Frank Magnitz ganz interessant. Er ist halt in der Nacht überfallen worden. Da gibt es auch ein Video, was ihr online finden könnt. Und er hat halt gesagt, okay, ich wurde hier mit einem Kantholz attackiert. Quasi noch im, ja, wie soll ich sagen, noch auf dem Weg zum Krankenhaus ist dann halt quasi irgendwie diese Kantholz-Geschichte sozusagen aufgekommen. Und dann hieß es, okay, die haben den mit dem Kantholz auf der Straße niedergeschlagen. Am Ende hat sich dann halt rausgestellt, das sieht man auch auf dem Video, dass er halt nicht mit einem Kantholz niedergeschlagen wurde und dass er, ja, als er am Boden lag, dann auch nicht noch mega lange getreten wurde. Und da könnte man jetzt sagen, okay, gut, ja, der hat jetzt halt das ist jetzt halt nicht rausgekommen, oder anders, er hat damit halt falsch gelegen, es war halt kein Kantholz, ja, okay, aber kann man ihm kredibilerweise auch verzeihen, er wird in der Nacht hinterrücks attackiert, kriegt einen harten Schlag auf den Hinterkopf, fällt zu Boden, ganze Kopf ist aufgerissen, legitim, dass er jetzt in dem Moment halt gedacht hat, es ist ein Kantholz oder es dann kein Kantholz war, so, das ist eine Sache, wo ich sage, okay, das ist menschlich vertretbar, das ist jetzt kein Grund irgendwie da zu sagen, diesen Angriff hat es nicht gegeben oder sowas. Das ist aber dann das, was Linke machen. Ich habe da im Weser-Kurier was gefunden, wo dann halt, ich lese es einfach mal vor, die Grünen wollten wissen, ob sich Magnitz möglicherweise des Vortäuschens einer Straftat schuldig gemacht hat, indem er nach dem Überfall behauptete, mit einem Kantholz traktiert und getreten worden zu sein. Auf einem Überwachungsvideo war später deutlich geworden, dass Magnitz zwar von hinten angesprungen und zu Boden geschlagen wurde, Von einem Kantholz oder Fußtritten ist auf dem Filmmaterial jedoch nichts zu sehen. Für die Grünen Anlass genug, sich nach möglichen juristischen Konsequenzen für Magnitz zu erkundigen. Also, was ich damit aufzeigen will, ist dann halt dieses Phänomen, dass jemand auf offener Straße, und schaut euch das Video an und stellt euch vor, das ist euer Vater oder das ist euer Opa, dem das passiert, auf offener Straße hinterrücks attackiert wird, zu Boden geschlagen wird. Es ist also nicht nur so, dass er in Anführungsstrichen, selbst wenn er nur geschubst worden wäre, wäre das für mich schon zu viel. Aber er ist nicht nur geschubst worden, sondern er wird zu Boden geschlagen. Ja, also mit so einem Happy Punch Knockout Game Stil wird er zu Boden geschlagen und kommt ins Krankenhaus. Und das Erstbeste, was die Grünen, die sind sich dafür auch nicht zu schade oder zu pietätlos, was diese linke Zivilgesellschaft zu tun hat, ist im Parlament eine Anfrage zu stellen, ob man Magnitz dafür sozusagen ja, bestrafen kann oder juristisch zur Konsequenz ziehen kann, dass er gesagt hat, ich bin mit dem Kantholz niedergehauen worden. Eigentlich gehört, ist es denen ihre verfickte Aufgabe als Parlamentarier und als Demokraten und die ja, Zivilgesellschaft und bla bla bla, was sie immer an Phrasen dreschen, rauszufinden, wer die Täter sind und oder sich zu bemühen, dass das da eine Aufklärung gibt und Anfragen stellen, wie es passieren kann, dass solche Zustände ermöglicht werden, weil diese Gewalttäter ja auch nicht aus einem luftleeren Raum kommen. Es ist ja nicht irgendwann ein 14-Jähriger, der sagt, ja, jetzt habe ich Bock, Politiker anzugreifen, jetzt will ich politische Gegner fertig machen, sondern die wachsen ja auf in linken Strukturen. Das geht los mit dem linken Jugendclub, wo es halt normal ist, feine Sahne Fischfilet zu hören, wo halt gesagt wird, okay, wir wollen, keine Ahnung, wir wollen Nazis boxen und sowas. Die werden sozialisiert an Universitäten, wo ständig darüber gesprochen wird, wie schlimm diese rechte Gefahr ist und diese rechte Gefahr, die überall ist. Und die werden ja in einem ideologischen Raum sozusagen großgezogen. Und eigentlich wäre es die Aufgabe von den Demokraten, von Parlamentariern und Zivilgesellschaft und bla bla bla, konkret von den Grünen, nicht eine Anfrage zu stellen, ob Magnitz vielleicht an seinem Überfall irgendein Detail falsch dargestellt hat, sondern herauszufinden, wie es dazu kommen kann, dass aus ihrem Vorfeld, aus ihren Jugendorganisationen und ihrem ja, einfach politischen Vorfeld sozusagen Leute in Kreise gelangen, die politische Gewalt ausüben. Und das ist, glaube ich, das, was sozusagen das Grundproblem ist. Weil, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass politische Gewalt, so schrecklich sie auch sein mag und so, so abschreckend, und das ist, glaube ich, kommen wir dann auch gleich nochmal dazu, zu den Zielen der politischen Gewalt, ja, abschreckend sie auch ist, ist immer nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug, was in den Händen von, also, wie soll ich sagen, beschrieben mit einem Messer oder mit einem Hammer oder mit einer Bohrmaschine. Das sind alles potenziell gefährliche Werkzeuge, die halt Verletzungen schaffen können. Aber eine Bohrmaschine ist an sich nicht gefährlich und ein Messer ist an sich auch nicht gefährlich. Gefährlich ist nur, wenn es in der Hand ist von jemandem, der böse ist, sozusagen, um das mal ganz kindgerecht zu erklären. Aber ein Messer an sich ist nicht böse. Nur der Träger kann vielleicht böse sein. Und ungefähr genauso ist es mit Schlägertrupps. Schlägertrupps sind halt, ja, ich will nicht sagen, einfach nur Viecher, aber das trifft es natürlich in gewisser Weise. Sind stumpfe Menschen, die halt für ihre Ziele Gewalt in Kauf nehmen. Das eigentliche Problem ist die Ideologie, die Denkweise, die Sprechweise, die Wortwahl, die diesen Tätern Vorschub leistet und die sich diesem Werkzeug direkt oder indirekt bedient. Und das ist Linksliberalismus, das sind linksextreme Ideen und Denkansätze, die es bis in die höchsten Politikerkreise und Wirtschaftskreise dieses Landes und vieler anderer Länder geschafft haben, die es in Kauf nehmen, dass politische Gegner, die als Nazis verschrien werden, attackiert werden. Und ja, diesmal hat es jetzt, wie im Fall in Eilenbogen, jemand erwischt, der halt sich selbst auch als Nationalist bezeichnet. Es hat aber schon ja auch AfD-Bundestagsabgeordnete getroffen, die sich als Patrioten bezeichnen. Und es wird auch CDU-Abgeordnete treffen, die sich als liberal-konservativ bezeichnen. Und eines Tages wird es dann auch, wenn das diese Spirale weitergeht, wird es auch SPD-Abgeordnete treffen, die halt dann nicht links genug sind. Und das ist eine Sache, die man sich bei dieser Form von Terror immer wieder vor Augen halten muss. Dieser Terror hört nicht auf, wenn sein erstes Ziel weg ist. Dieser Terror hört erst auf, wenn diese Ideologie und die Idee des Terrors und wenn diese Leute, die diesen Terror ausüben, alles haben, was sie wollen und alles genauso ist, wie sie das wollen. Das bedeutet, wenn es morgen keine, ich weiß gar nicht, offen gestanden wusste ich bis zu der Zeitungsannonce gar nicht, dass es überhaupt noch NPD-Jugendorganisationen gibt, aber wenn es keine NPD mehr gibt, dann wird es die AfD treffen. Und wenn es die AfD nicht mehr gibt, dann wird dieser Terror sich gegen die reaktionären Kräfte in der CDU richten. Und wenn es die CDU nicht mehr gibt, dann wird sich dieser Terror gegen die Neoliberalen in der FDP richten, die unsere kommunistische Kommunengemeinschaft hier zerstören und unterdrücken. Und in diesem Sprech und in dieser Denkweise geht dieser Terror so lange weiter und wird auch eines Tages die eigenen Linken treffen, bis es niemanden mehr gibt, der diesem Terror widerspricht. Das ist das Prinzip von Terror. Ja, also es hört ja nicht auf, wenn es morgen keine Rechten mal subsumiert mehr gibt, sondern dann geht es halt weiter und dann sind die CDUler die neuen Neonazis und dann sind die FDPler irgendwann die Neonazis und dann sind die SPDler irgendwann die Neonazis, weil sie nicht so linksextrem sind wie Linksextreme. Und das ist das Problem, was sich halt stellt. Und das Einzige, und das ist, man appelliert da leider in, sag ich mal, in Politikerkreisen einfach oft an Menschen, die sich diesem Problem überhaupt nicht bewusst sind, die da keine neudeutsche Awareness für haben, die denen es auch egal ist, ja. Aber eigentlich wäre das einzige Mittel dagegen, dass sich auch SPDler und auch, ich sag mal in Anführungsstrichen Linke mit Restverstand davon distanzieren und ganz klar auch nach innen gegen diese Tendenzen kämpfen, weil auch sie eines Tages von dieser einmal in Gang gesetzten Bohrmaschine erfasst werden können, wenn das Bohrfutter einfach nicht mehr aufhört, sich zu drehen. Und dann wird es auch diese Leute treffen. Und das ist auch schon passiert. Also gibt auch Fälle, wo in Berlin dann Linke von anderen Linken attackiert werden, weil sie eben halt in diesen oder jenen Punkten nicht übereinstimmen, wo dann Scheiben eingeschlagen werden, wo Bitumanschläge gemacht werden, wo Überfälle gemacht werden von den eigentlich eigenen Leuten. Ja, und das basiert alles auf diesem Grundproblem, dass man Gewalt als politisch legitimes Mittel geduldet oder sogar beklatscht hat. Und ich glaube, was dagegen nun hilft, und das führt so ein bisschen zurück auf meine Einführung, auf meine, meine Eröffnung. Das Einzige, was dagegen hilft, ist Solidarität. Ich muss mit jemandem, mit dem ich mich solidarisiere, in so einem Fall nicht politisch übereinstimmen. Also wenn Paul R. ein CDU-Abgeordneter gewesen wäre, hätte ich genauso diesen Podcast gemacht und hätte gesagt, das geht gar nicht, das ist eine neue Dimension und diese feigen Schweine gehören weggesperrt. Und wenn er ein FDP-Abgeordneter gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Selbst wenn er ein Grüner gewesen wäre, hätte ich gesagt, das geht gar nicht, weil das eine Form ist von politischer Auseinandersetzung, die man nicht unterstützen kann, die man nicht gutheißen kann und die man auch nicht ignorieren kann. Und das ist genau das Problem. Wenn man es ignoriert, wie es Linke, Grüne tun, also ich habe jetzt noch nicht den linken Abgeordneten oder Stadtrat oder was auch immer gesehen oder von dem gelesen, der sich davon distanziert und sagt, das verurteilt er und der wünscht sich, dass die Täter schnellstmöglich in Haft kommen. Und wenn man das nicht tut als politischer Entscheidungsträger oder als Mensch, der in politischen Sphären sozusagen denkt und in der Öffentlichkeit steht, dann nimmt man es in Kauf und dann duldet man es. So, und dann findet man es und dann legitimiert man es damit. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Und ich glaube, uns hilft nur Solidarität dagegen. Uns hilft das gemeinsame Aufeinander aufpassen, das gemeinsame auch Mut zu sprechen, das gemeinsame Besprechen von Lösungsstrategien, von einem gewissen Zusammenhalt und natürlich auch direkter Unterstützung. Ja, also ich glaube, was es braucht, da kommen wir hin zu diesem: Was soll dieser Terror bezwecken? Was soll dieser Terror bringen? Dieser Terror wird ja nicht ausgeführt, um einer Person zu schaden. Also weder der Angriff auf Magnitz, noch der Angriff auf Andreas in Stuttgart, noch der Angriff auf Paul R. ist allein deshalb existent gewesen, um diese einzelnen Personen zu schädigen und denen Angst einzujagen und die dazu zu bewegen, aufzuhören. Diese Angriffe gibt es, damit andere diese Angriffe wahrnehmen und Angst haben und aufhören. Das heißt, Terror lebt immer von Angst. Terror lebt davon, dass Angst geschürt wird, dass Angst aufkommt. Und man muss sich das sagen lassen, und ich glaube, das ist die beste Umgehensweise mit sowas, wenn man dieser Angst nachgibt. Und wenn man sagt, ich höre jetzt auf, oder gut, dann sage ich halt dieses oder jenes nicht mehr, oder ich beschränke mich da oder da, dann gibt man diesem Terror eine Legitimität. Dann sagt man, okay, ja, ihr könnt eure Ziele erreichen mit Terror. Und wenn du das sagst, legitimierst du ihn und nimmst immer billigend in Kauf, dass dieser Terror auch dich eines Tages trifft, weil du dich nicht dagegen gewehrt hast. Und ich glaube, der beste Weg, um mit sowas umzugehen, ist, ja, dagegen zu sein und sich dagegen zu organisieren, dafür eine Awareness, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber man sagt es immer, ein Bewusstsein zu schaffen und dafür auch zu sensibilisieren. Und das sei gesagt, Angst ist niemals ein guter Ratgeber. In keiner Lebenssituation ist Angst ein guter Berater für dein Handeln. Wenn die Angst dir sagt, etwas nicht zu tun, dann solltest du es immer noch mal überdenken, weil Angst ein Mechanismus ist, der in 98% der Fälle hemmend ist. Wenn du Angst hast, von der Klippe zu springen, dann, okay, geschenkt, ist es sinnvoll, nicht von dieser Klippe zu springen, und dann hat die Angst in diesem Moment recht. Aber wer sich aus Angst treiben lässt, sein Handeln von Angst bestimmen lässt, ist nicht mehr Herr seiner selbst und lässt sich von einem Gefühl bestimmen, was von außen erzeugt werden kann. Angst kann kein guter Ratgeber sein. Angst kann ein Indikator sein, Angst kann ein Impuls sein für ein Handeln oder ein Umdenken oder ein sich mental vorbereiten. Angst kann aber niemals der Auslöser sein für ein Handeln oder ein Handeln auf lange Zeit bestimmen. Und wie man dem vorbeugt, wenn du da draußen jetzt, der diesen Podcast gerade hört, ein Anfang 20-Jähriger ist, der sagt, ich möchte eigentlich schon meinen Webblog machen und mich da über die Missstände in unserem Land auslassen. Und wenn ich sagen will, dass Merkel weg muss, dann will ich das auch so sagen. Und dir jetzt denkst, ich habe Angst, dann sei dir gesagt, lass dich von dieser Angst nicht leiten. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die auch dich unterstützen möchten, die ja, auf der Seite im selben Boot sitzen wie du. Du bist damit nicht alleine, dass es da draußen Menschen gibt, die dich potenziell attackieren wollen, die dir nichts Gutes wollen. Und es gibt da draußen eine Politik, die gegen dich arbeitet. Ja, aber du stehst auch nicht alleine. Die arbeitet nicht nur gegen dich, sondern die arbeitet mittlerweile gegen eine breite Öffentlichkeit von Menschen, die sagen, wir wollen uns das in unserem eigenen Land nicht mehr gefallen lassen. Genau. Und als Ausblick, wo das hingehen kann, muss man, wenn man mal über die Grenzen der Bundesrepublik schaut, sagen, dass politischer Terror in anderen Ländern nochmal eine ganz andere Stufe hat. Da können wir Deutschen uns in diese Sphären können wir uns teilweise überhaupt noch nicht reindenken. In Griechenland werden politische Aktivisten auf offener Straße abgestochen. In Schweden gab es Fälle, wo Leute mit Äxten überfallen wurden. Wenn man das sich vielleicht auch geschichtlich sozusagen nochmal so ein bisschen erklärt, wer den Podcast hier länger schon hört, der weiß, ich mag diese Erklärungsversuche oder diese Herangehensweise an geschichtliche Sachen sehr. Das Leben ist hart und das Leben ist manchmal ein richtiger Arsch. Und wir haben das Glück, dass wir im 21. Jahrhundert leben und viele Probleme des Lebens, was Leben Jahrtausende sozusagen mit sich gebracht hat, heute für uns in dieser direkten Form nicht mehr spürbar sind. Aber bei unseren Vorfahren vor gar nicht allzu langer Zeit, 1000 Jahre können sehr viel sein, sind aber menschheitsgeschichtlich betrachtet dann doch nicht so viel. Bevor Deutschland sich gründet, steht Otto der Erste vor dem Problem, dass in das damalige deutsche Kerngebiet ständig Hunden einfallen und die Gefahr eines Hundenangriffs mehr oder weniger ständig potent war und ständig da war. Und ein Hundenangriff bedeutet, Wilde kommen auf Pferden in dein Dorf geritten, schlachten alle ab, die sich nicht wehren können, und die sich wehren können, die werden am nächsten Baum aufgeknüpft. Dein Dorf wird niedergebrannt und die Hundenschar nimmt alles mit, was euch gehört hat, und zieht ins nächste Dorf. Und dieses Szenario von Bedrohung hat uns stark gemacht als Land, hat dazu geführt, dass Deutschland sich zum ersten Mal gründet, das damalige sogenannte Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und auch dieser Druck, der natürlich heutzutage viel, viel sanfter ist, in Anführungsstrichen sanft, also in dem Moment, wo dir deine beiden Beine gebrochen wären, ist das natürlich für dich nicht sanft. Aber gesamtgesellschaftlich betrachtet, muss man sagen, ist es natürlich trotzdem nochmal eine andere Dimension. Aber das Prinzip ist dasselbe. Dieser Druck, der von außen kommt, den linker Terror auf ein komplettes Gegenmilieu richtet, also vom Bundestagsabgeordneten der AfD bis hin zum ja irgendwie nationalistischen irgendwas Aktivisten aus Sachsen. Dieser Druck macht stärker, weil immer wenn Druck von außen kommt, der auch stark ist und einen vielleicht in diesem Moment überfordert, dann gibt es einen Trainingseffekt. Und erinnert euch an den Sport, ja? Also wenn ihr zum Sport geht, dann sagt ihr, okay, dieses Sparring muss besonders hart sein, damit ich beim nächsten Mal einfach besser mit sowas umgehen kann. Ein starker Trainingspartner macht mich selber auch besser, auch wenn ich in diesem Moment unterliege. Und dieser Druck, der von außen kommt, sorgt dafür, dass wir besser damit umgehen können und dass wir Lösungsstrategien finden und dass wir vor allem entschlossener werden, für unsere Sache einzustehen. Weil nur, wenn ein Druck von außen kommt, weiß ich, dass ich das Richtige tue, weil es den Bösen nicht gefällt. Und genau mit diesem pathetischen Ende soll dieser Podcast auch tatsächlich enden. Lasst euch nicht unterdrücken, lasst euch keine Angst einjagen. Zeigt Gesicht, bleibt offen und ehrlich dabei, seid guten Herzens. Und dann kommt alles in die Gänge. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Wie ein politischer Weggefährte mal zu mir zu sagen pflegte. Alles Gute an den Verletzten aus Eilenburg. Ich hoffe, du wirst schnell wieder fit sein und die Täter werden gefasst. Danke euch, bis zum nächsten Podcast.